Ihr Lieben, heute ist nicht nur der 13. September, ne? Ist heute. Das ist der Tobias-Tag. Schon mal davon gehört? Vom Tobias-Tag? Heute trifft sich hier im Gottesdienst eine besondere Gemeinschaft, die Tobias-Geschwisterschaft. Das sind nicht viele Leute, aber ein paar Leute, die sich zusammengetan haben für eine besondere Aufgabe, einen ganz speziellen Dienst. Und Name und Programm dieser Tobias-Geschwisterschaft kommt von einem Tobias aus der Bibel. Den kennen wir Evangelischen nicht so gut, weil er aus den Spätschriften des Alten Testamentes kommt. Die gibt es bei uns nicht in jeder Bibelausgabe, sondern nur in den sogenannten apokryphen Schriften. Also aus den ungefähr 300 Jahren vor Jesus. Da gibt es ein Buch Tobias oder auch Tobit. Und ich möchte heute uns diesen Tobias und seinen Sohn, der heißt auch Tobias, aber man kann sie unterscheiden, ein bisschen näher bringen. Tobias war einer von den Guten. Das sei schon mal vorneweg gesagt. Er lebte nach den Geboten, als viele andere im Volk das nicht taten. Er lebte auch dann nach den Geboten, wenn er dafür Nachteile in Kauf nehmen musste. Er lud Hungrige zu sich nach Hause zum Essen ein. Leute, die er in Lumpen gekleidet traf, kleidete er neu ein. Und das war sein Spezielles, er begrub heimlich die Leichen von Menschen, die unbeerdigt einfach vor die Stadt geworfen wurden. Das waren Verbrecher oder Leute, die ein Todesurteil vom heidnischen König empfangen hatten. Und da traute sich keiner dran. Das war verboten, denn das Nichtbeerdigen gehörte im Grunde sozusagen zur Strafe dazu. Damit wurde einer maximal bestraft. Er kriegte nicht mal ein ordentliches Begräbnis. Und das mit dem sich kümmern um die Toten, die auch die letzte Ehre nicht bekommen, hat sich die Tobias-Geschwisterschaft oft die Seele genommen. Denn es gibt in unserer Gesellschaft, da redet man ja nicht so drüber, Menschen, die sterben ohne Angehörige, die haben auch kein Geld. Und dann muss die Stadt oder die Kommune dafür sorgen, dass die beerdigt werden. Und die machen das normalerweise auf die billigstmögliche Weise. Also um das mal konkret zu sagen, wenn jemand hier in Wetzlar stirbt, dann wird er nach Siegen verschafft, weil es da ein Krematorium gibt, das billiger ist als das eigene hier in Wetzlar. Und dann wird er wieder zurückgeholt und ohne irgendeine Begleitung wird die Urne beigesetzt. Die billigstmögliche Version. Und da, Jörg Süß, unser Pfarrer, hat sich ja eine Zeit lang mit dem Thema Beerdigungen besonders beschäftigt und da ist er darauf gestoßen und da hat er gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da müssen wir doch was tun. Und dann haben wir diese Tobias-Geschwisterschaft gegründet und haben gesagt, wir stehen finanziell dafür ein, dass diese Leute ordentlich beerdigt werden und das trifft dann vor allen Dingen die Pfarrer, wir gehen auch mit. Am Montag war wieder so eine Beerdigung ohne Angehörige, ohne irgendwas. Aber ich bin dabei gewesen. Und wenigstens ein Vaterunser und ein Segen, das sollte jeder auf seinem letzten Weg mitbekommen. Tobias, der hatte nicht viel Glück im Leben. Und eine einschneidende Sache war, er hatte sich mal nachts draußen an irgendeiner Mauer zum Schlafen gelegt und im Schlaf rieselte ihm etwas Kot von Vögeln, von Tauben in die Augen und er wird blind. Das Zeug war so ätzend, dass er sein Augenlicht verlor. Und da fragt man sich, ist das nun Pech? Warum passiert sowas ausgerechnet einem, der eigentlich alles richtig macht? Hätte Gott nicht besser aufpassen können? Wenn schon einer Gott in seinem ganzen Leben alle Ehre gibt, warum lässt er dann sowas zu? Das sind ja Fragen, die kommen uns manchmal. Wenn wir das miterleben, dass jemand, der eigentlich zu den Frommen gehört, etwas Schlimmes erfährt, wo wir nicht verstehen, warum ausgerechnet der? Und warum ausgerechnet sowas? Das ist die Frage, die auch im Buch Hiob gestellt wird. Warum geht es dem Gerechten so schlecht? 4 Jahre lang sucht also nun der Tobias nach Heilung. Von einem Arzt zum anderen und sie geben ihm Salben und Cremes und alles und es wird nur schlimmer. Er kriegt sein Augenlicht nicht wieder. Tobias kann nicht mehr arbeiten, er verarmt, es gibt keine soziale Absicherung. Er hat aber eine Erinnerung, eine Chance. Er gehörte zu denen, die mit ins Exil nach Babylon geschleppt worden waren und dann wieder zurückkamen. Und dort in Babylon hatte er einen Freund und dem hat er eine größere Summe Geldes damals anvertraut. Aber das ist weit weg. Es gab noch keinen Giroverkehr. Wie soll er jetzt an dieses Geld kommen? Eine Chance hat er. Er hat einen Sohn, einen einzigen Sohn. Aber den jetzt auf so eine gefährliche Reise zu schicken, mit der vagen Hoffnung, er könnte dieses Vermögen, was da bei einem Freund gebunkert ist, vielleicht kriegen, mit dem Risiko, seinen einzigen Sohn zu verlieren oder weiter in Armut leben. In dieser Situation betet Tobias und er muss von seiner Frau sich anhören, auch das wie bei Hiob: Warum hältst du an diesem Gott fest? Wo sind jetzt deine Almosen? Wo sind deine gerechten Werke? Man sieht doch, was du davon hast. Sowas tut weh. Und schließlich schickt er doch seinen Sohn los. Nachdem er ihm erst gesagt hat, du darfst nur gehen, wenn du einen vertrauenswürdigen Begleiter gefunden hast, einen Weggefährten. Aber wo findet man so einen? Der junge Tobias findet jemanden, den er nicht kennt, den auch der Vater nicht kennt. Der Vater fragt dann, aus welcher Familie stammst du, kann man dir vertrauen? Und sie unterhalten sich und dieser Fremde gibt vage Auskünfte. Aber, okay, der Vater lässt den Sohn ziehen. Die Spannung steigt und auf der Reise passiert dann etwas ganz Seltsames. Tobias, der Sohn, wäscht sich an einem Fluss die Füße und dann kommt ein Fisch und will ihm in den Zeh beißen. Und Tobias kriegt einen Schreck und der Begleiter sagt aber, pack dir den Fisch. Also Tobias greift zu, zieht diesen Fisch aus dem Wasser, großer Fisch, leckere Mahlzeit und der fremde Begleiter sagt ihm, nimm das Herz und die Galle und noch irgendwas und bewahr das gut auf. Naja, ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen. Es wird noch viel abenteuerlicher. Es lohnt sich wirklich, die ganze Geschichte zu lesen. Jedenfalls, er findet den Freund seines Vaters. Der erkennt ihn auch als Sohn an. Er sieht ihm ordentlich ähnlich. Da hätte ich schlechte Chancen gehabt. Aber sie ziehen wieder nach Hause. Und dann passiert das Verrückte. Aus der Galle dieses Fisches macht der Sohn eine Medizin, mit der er dem Vater das Augenlicht wieder zurückgeben kann. Eben haben wir im Psalm gebetet, Gott gibt den Blinden das Augenlicht wieder. Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Ein bisschen auch seltsam. Befremdlich. Sowas passiert doch nicht, denken wir. Warum liest man sowas? Es ist vielleicht so ein Sommerroman, eine Reisegeschichte, wie ja viele Reisegeschichten, auch die von Jakob haben wir eben eine Reisegeschichte gehört. Aber wo ist die Botschaft für uns? Was machen wir mit solchen Geschichten? Glauben wir das, weil es in der Bibel steht? Also, ich merke, so einfach ist das nicht. Einen Hinweis gibt uns der Erzähler. dieser seltsame, rätselhafte Begleiter, das weiß der Erzähler, war ein Engel. Der Engel Raphael, der hat sogar einen Namen. Raphael heißt übersetzt, Gott ist ein Heiler. Gott macht Kranke gesund. Also der Name verweist auch darauf, was hier in dieser Geschichte eigentlich unterschwellig passiert. Dass Gott Heilung schenkt. Engel sind ja heute ganz populär. Als ich am Donnerstag war ich auch noch mal auf dem Friedhof. Da sah ich auf einem Urnenfeld, das sind ja heute einfach nur so Wiesen, keine groß gestalteten Gräber, und da lag eine Porzellanfigur eines Engels. Also wer mal sich auf den Friedhof begibt, findet da jede Menge Engel. Bei Taufen hören wir fast immer Psalm, 93, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen. Engel sind populär. Viele Menschen können sich Gott nicht wirklich vorstellen. Aber Engel, da kann man sich vielleicht doch was vorstellen. Ist das so? Wir in der evangelischen Tradition haben ja so unsere Schwierigkeiten mit Engeln, obwohl die ganze Bibel fast von der ersten Seite bis zur letzten Seite ist durchzogen mit Geschichten von Engeln. Ein Engel vertreibt Adam und Eva aus dem Paradies, und in der Johannes-Offenbarung ist es auch ein Engel, der dem Johannes zeigt, was kommt. Und keine Weihnachtsgeschichte ohne Engel und. Auch Jakob sieht eine ganze Leiter voller Engel. Zwei Dinge sind für die Engel charakteristisch. Das eine, sie haben eine klare Verbindung zu Gott. Sie stellen eine Verbindung her, wo man sich ohne die Engel die Verbindung vielleicht nicht gut vorstellen kann. Sie führen kein Eigenleben, sondern sie bilden eine Brücke hin zu dem unfassbaren Gott. Und das andere, klar, Engel helfen. Sie sind meistens hilfreich denen, denen sie begegnen. Sie geben Botschaften weiter. Das griechische Wort Angelos, von dem Engel kommt, heißt Bote. Also jemand, der eine Botschaft, ein Euangelion, eine gute Nachricht weitergibt. Da ist der Engel sogar im Evangelium drin. Das Wort Evangelium, da steckt der Engel drin. Engel zeigen auch Wege auf. Der junge Tobias hätte sich nie auf den Weg gemacht, wenn nicht er diesen Begleiter gehabt hätte. Er wäre selbst nicht an sein Ziel gekommen, er findet auch seine Braut unterwegs, wunderbar. Und er hätte seinen Vater nicht heilen können. Zwei Dinge ermutigen mich an der Tobias-Geschichte. Zum einen diese Herausforderung am Glauben festhalten, auch in dunklen Zeiten. Wie Hiob auch. Der Weg in der Nachfolge ist nicht immer ein Spaziergang. Und manchmal passieren einem selber auch oder in der Umgebung von Menschen, die man liebt und schätzt, Dinge, da steht man davor und kann nur sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht, warum das jetzt passiert. Und es tut mir weh. Gelobt sei dein Name, und vielleicht, hoffentlich, werde ich es eines Tages annehmen können. Mehr können wir ja oft gar nicht beten. Auch wenn die Gleichung nicht aufgeht, trotzdem an Gott festhalten. Gut, dass wir damit nicht allein sind, dass es anderen ganz offenbar auch schon so gegangen ist. Und das andere an dieser wunderbaren Engelgeschichte ist ja, dass Engel mitten im Leben begegnen und wir gar nicht damit gerechnet haben. Ein Wegbegleiter. Sieht aus wie ein Mensch. Und kann im entscheidenden Moment etwas tun oder sagen, was ich selber nie hingekriegt hätte. Im Hebräerbrief gibt der Verfasser seiner Gemeinde eine Erfahrung weiter. Er sagt, manche in der Gemeinde haben, ohne dass sie es gemerkt haben, Engel bei sich zu Hause aufgenommen, beherbergt. Deshalb, Schlussfolgerung, seid gastfreundlich. Es könnte ja sein, dass ihr einen Engel Gottes bei euch aufnehmt. Seid gerne gastfreundlich. Da begegnen wir Gott. Amen.